Ich lese aus Johannes 15, die Verse 18 bis 16, 4. Johannes 15, 18, 16 bis 4. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut sie nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört. Denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten sich nicht schuldig gemacht, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht solche Wunder unter euch getan hätte, die niemand sonst hätte tun können, wären sie nicht schuldig. Doch sie haben alles gesehen, was ich tat. Und trotzdem sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Dadurch hat sich erfüllt, was im Gesetz vorausgesagt ist. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr den Glauben nicht verliert. Denn ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden und es wird die Zeit kommen, in der die, die euch töten, glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das tun sie, weil sie den Vater nicht erkannt haben. Ja, ich sage euch diese Dinge jetzt, damit ihr euch daran erinnert, wenn sie eintreffen. Ich habe nicht früher davon gesprochen, weil ich noch bei euch war. Tief durchatmen. Im Wind zu segeln macht Spaß. Rückenwind beim Radfahren ist besser als E-Bike-Fahren. Aber bergauf, mit Gegenwind, das ist eine harte Nummer. Da kommt man schon mal schnell aus der Puste. Gegenwind ist eine echte Herausforderung, im natürlichen wie auch im übertragenen Sinn. Oh Mann, der ist ja gar nicht von dieser Welt. So sagen wir manchmal. Und meinen damit, der ist eigentlich nicht alltagstauglich. Der begreift nicht, wie es läuft, nach welchen Regeln hier gespielt wird. Der weiß nicht, was im wirklichen Leben abgeht. Wer nicht von dieser Welt ist, der ist ein bisschen zu idealistisch, halt weltfremd, verträumt, verpeilt. Solche Menschen werden meistens gutmütig belächelt. Ihre Ansichten werden geduldig angehört und dann mit netten Worten abgefangen, bestenfalls. Und das heißt, solange sie nicht stören. Wenn solche weltfremden Menschen aber anfangen, sich einzumischen in die normale Welt und dort ihre Ideen ernsthaft vertiefen, dann wird es lästig. Dann werden sie nicht mehr belächelt, sondern eher verspottet. Nicht mehr freundlich abgelehnt, sondern barsch zurückgewiesen. Weltfremde Menschen können in der Welt bis zu einem gewissen Punkt mit Verständnis rechnen. Sie werden aber lästig oder sogar gefährlich, wenn sie weltliche Spielregeln in Frage stellen oder sogar Gegenwelten aufbauen. Oder wenn sie durch ihr Leben und ihr Reden die Gültigkeit anderer Religionen und ihrer Gottheiten in Frage stellen. So werden zurzeit weit über 100 Millionen Menschen weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. Tillmann sagte es ja schon, wir hatten vor 3 Wochen von dieser wertvollen Arbeit der Menschen gehört, die zum einen das Thema Christenverfolgung thematisieren und sich zum anderen tatsächlich aber auch um verfolgte Christen kümmern, ihnen helfen. Es gibt eine Erhebung, nach der es auch in Deutschland zahlreiche religiös motivierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlinge gibt. Besonders in den Massenunterkünften erleben sie teils massiven oder auch handgreiflichen Hass. Das Thema Christenhass ist also gar nicht so weit weg, sondern schon längst auch in Deutschland in einer anderen Form präsent, als wir es kennen. Auch wenn wir deutschen Christen davon bisher oft nur recht harmlose Varianten zu spüren bekommen. Aber wieso ist das so? Wieso dieser Hass gegen Christen, die den anderen meist doch nichts angetan haben? Eine Antwort darauf gibt uns Jesus selbst. Natürlich gibt es auch das, wo Christen was getan haben oder solche, die sich so nennen und das dann verallgemeinert wird. Natürlich gibt es das, wo man blöde Sachen gemacht hat und sich nicht entschuldigt hat und wo man zu Recht auf uns sauer ist oder auf den Einzelnen oder die Einzelne. Das gibt es natürlich. Das ist keine Frage. Aber Jesus selbst geht es um 3 zentrale Beziehungen, in denen wir leben. Zu Beginn des 15. Kapitels spricht Jesus ja zunächst von der kompletten Abhängigkeit von ihm, in der wir als Christen leben sollen. Das heißt, die zentralste und wichtigste Beziehung in unserem Leben ist unsere Verbundenheit, unsere Verbindung mit unserem Herrn. Nichts ist in unserem Leben wichtiger. Es gibt nichts Wichtigeres, als mit ihm verbunden zu sein. Gleich wie es für eine wachsende Frucht nicht Wichtigeres gibt, als an der nährenden Pflanze zu hängen. Wir haben davon letzte Woche gehört. Als zweites zeigt Jesus auf, wie elementar wichtig es ist, dass wir als Christen miteinander in Liebe unterwegs sind. Und das ist nicht so ein Bonus, so ein on top, sowas obendrauf, sondern das ist etwas ganz Zentrales, ein zentrales Anliegen. In Johannes 15, Vers 12 sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Er hat keine vielen Gebote aufgestellt, aber er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Sind wir Christen in der westlichen Welt nicht viel zu oft individualistisch unterwegs? Das hebräisch-jüdische Denken ist da anders. Für einen semitisch denkenden Menschen ist es gar nicht möglich, nur in diesen Kategorien du und ich irgendwie zu denken. Für diese Menschen ist der Gedanke der Gemeinschaft oder das Wir unheimlich wichtig, zentral. Wer an Christus glaubt, dem sollte es nicht egal sein, wie es den anderen geht. Christen sind auf die Gemeinschaft miteinander angewiesen. Gemeinsam treten wir vor Gott, wie wir es eben in der Anbetung getan haben, und nicht allein. Und ich glaube, gerade hier brauchen wir auch im Blick auf den 3. Punkt, der gleich kommt, eine Neuausrichtung. Wir brauchen einander, wir sind existenziell aufeinander angewiesen. Und wer meint, er könne seinen Glauben allein mit Gott und sich ausmachen, der irrt. Genau deshalb gibt es die Gemeinde und genau deshalb hat uns Gott in diese Gemeinschaft mit anderen Christen hineingestellt. Wir sind aufeinander angewiesen. Und wo wir diese Liebe einander schuldig bleiben, wird es unmöglich werden, das auszuhalten, was Jesus als 3. in den Blick nimmt. Nach unserer Beziehung zu Gott, unserem Miteinander, richtet Jesus jetzt unseren Blick auf die Welt. Und was wir dort sehen, ist alles andere als harmlos. Da heißt es in Vers 18, wenn die Welt euch hasst. Mit diesen Worten leitet Jesus den 3. Punkt des Kapitels und damit auch unseren heutigen Bibeltext ein. Die Welt hasst mich. Die Welt hasst euch. Die Welt kennt den nicht, der mich gesandt hat. Das sind Hammerworte, die Jesus hier sagt. Und die hängen richtig so schwer im Raum. Die klingen nach. Jesus hat sie seinen Jüngern gesagt. Und Johannes gibt sie viele Jahre später seinen Gemeinden als Trost und als Erinnerung weiter. Die Christen seiner Gemeinden erlebten den Hass der Welt. Ihre Umwelt hasste sie und die ganze Welt hasste sie. Wie war es, solch einen Hass zu erleben? Welche Erfahrungen stehen hinter diesen Worten aus dem Johannesevangelium, das so am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde? Die Christen wurden von ihren jüdischen Glaubensbrüdern verstoßen, sie wurden ausgeschlossen, sie wurden weggejagt, sie wurden tätlich angegriffen. In Kapitel 16, Vers 2 heißt es, ihr werdet aus den Synagogen ausgeschlossen werden und es wird die Zeit kommen, in der die, die euch töten, glauben, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Der Bruch mit den jüdischen Brüdern und Schwestern war unumkehrbar. Und dieser Bruch ging durch Familien, der ging durch Freundschaften, der ging durch das jüdische Volk. Auch von anderen Seiten erlebten die Christen Unverständnis, Hohn, Ablehnung, Verfolgung. Auch unter Nero war das Leben kein Zuckerschlecken. Auch wenn wir uns manchmal über die Politik aufregen und was die da oben wieder falsch gemacht haben und man hätte es doch viel besser machen können und all diese Dinge, die wir vorbringen, glaub mir, unter Nero, unter Diokletian und Claudius und wie sie alle hießen, war es nicht leichter für die Christen. Wie aber kam es dazu? Was brachte andere dazu, Christen zu hassen? Ihre Botschaft der Liebe, ihren vorbildlichen Umgang untereinander, das kann doch nicht der Grund zum Hass sein. Die Zusammenhänge sind komplex, aber eins steht fest, die Botschaft der Christen von der Gegenwart Gottes in Christus stieß auf Grenzen. Die Botschaft der Christen von der Gegenwart Gottes in Christus stieß auf Grenzen. Die Botschaft kam eben nicht überall an. Sie erreichte ihre Adressaten nicht. Da war das Herz zu. Sie löste eher Widerstand, Ablehnung und Aggression aus. Sie wollten eine frohe Botschaft weitergeben, eine befreiende Botschaft, eine, die Räume eröffnet. Aber hier wurde nichts eröffnet, hier wurde verschlossen. Hier schlugen die Türen zu und purer Hass wurde sichtbar. Wie kam es zu diesem Kommunikationsproblem? Oder ist es gar kein Kommunikationsproblem, sondern etwas anderes? Diese Frage treibt auch Johannes, den Verfasser des Evangeliums, um. Wie schreibt er am Anfang des Evangeliums? Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus kam als Sohn Gottes in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Aber die Menschen, was machen sie? Sie nageln ihn ans Kreuz. So fasst er diese Erfahrung in Worte. Jesus bereitet jetzt in diesen Abschiedsreden seine Jünger vor und das ist gut. Das ist sehr weise, das ist sehr liebevoll, dass er sie vorbereitet auf das, was kommen wird. Er bereitet sie auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr unmittelbar bei ihnen sein wird. Und er bereitet sie auf den Hass der Welt vor. Sie haben mich gehasst und deshalb werden sie euch hassen. Sie, die Welt, hält sich von Gott fern. Sie mögen nicht, wenn Gott ihnen nahe kommt. Und ihr seid ihnen eine Anfechtung. Denn ihr erinnert die Welt daran, dass Gott in der Welt ist. Der Gott der Liebe bleibt ein Fremder in der Welt. Das hat Jesus selbst erlebt. Das hat er an seinem eigenen Leib erlebt bis zum Kreuz. Unser Leben ist in vielen Teilen der Welt Christen bis heute. Und ich möchte euch einladen, diese Erfahrung über die Fremdheit Gottes in dieser Welt mit mir nachzudenken. Und ich frage, wie kommt die Botschaft von Gottes Gegenwart heute an? Wie klingt das in eurem Herzen, wenn wir diesen Evergreen Gott ist gegenwärtig singen? Da kriegt man ja fast Gänsehaut, wenn man das im großen Gemeindechor sozusagen miteinander anbetend singt. Wie klingt das aber bei Menschen, die Gott nicht kennen? Findet diese Botschaft Gehör oder stößt sie eher auf Ablehnung? Bleibt sie auch heute fremd in der Welt? Wo muss sie fremd bleiben, weil sie eine ganz andere Botschaft ist? Und darum wollen wir drei Blicke in diesen Text werfen. Woher kommt der eigentlich, dieser Hass? Mein erster Blick in den Text ist ein Einblick, warum die Welt Christen hasst. Und die Antwort auf diese Frage ist recht simpel. In Johannes 15, den ersten vier Versen unseres Abschnitts, gibt uns Jesus einen Einblick. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut sie nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Denn wenn sie mein Wort gehört haben, und wenn sie mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört. Denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Wieso werden Christen gehasst? Ist es, weil sie nicht fromm genug sind? Liegt es an den Fehlern der Jünger, an ihrem Versagen? Wie gesagt, vielleicht manchmal. Aber an sich nein. Die Welt hasst die Nachfolger Jesus, weil Christus uns aus der Welt herauserwählt hat. Weil wir nicht mehr dazugehören. Der Mensch hasst schnell, was er nicht versteht. Ist es nicht oft so, auch hier? Wer nicht mit Christus unterwegs ist, versteht Christen nicht. Denn wir sind eine neue Kreatur, wir sind neu durch Christus. Und diesem Neuen steht das Alte und diesem Alten steht man ablehnend gegenüber. Ja, mehr noch, es verabscheut das Neue, es will es nicht ertragen. Es gibt einen Kommentar, der heißt Wuppertaler Studienbibel, das ist auch so ein Klassiker, also den habe ich noch von der Bibelschulzeit. Und der Autor heißt Werner de Boer, hier von dem Johannesevangelium, von der Auslegung. Und Werner de Boer weist darauf hin, dass der Hass der Welt ja zugleich auch ein starker Beweis für die Wahrheit der christlichen Botschaft ist. Da man bloße Träumer und Märchenerzähler in der Regel nicht hasst. Dann schreibt er aber noch einen Satz weiter, der uns zu bedenken geben sollte. Ich weiß nicht, irgendwie war ich auch drauf gekommen, aber da er den formuliert hat, habe ich gedacht, schiebst du ihn den mal in die Schuhe. Wenn wir wenig vom Hass der Welt erfahren, dann ist das ein Zeichen für den Mangel an Liebe und Ernst in unserem Christenstand. So schreibt er. Harte Worte. Durch unsere Entscheidung für Jesus Christus wurden wir zu einem Fremdkörper. Und je mehr wir dementsprechend leben, desto stärker wird der Welt auffallen, dass wir nicht zu ihr gehören. Wer schon mal einen Splitter im Finger gehabt hat, der weiß, was passiert. Es eitert und der Organismus versucht, diesen Fremdkörper loszuwerden. Durch Christus sind wir Christen ein Fremdkörper in der vom Bösen besetzten Welt. Und daher der Hass. Und Jesus hatte das damals schon im Blick. Das Wort hassen meint hier mit Hass verfolgen. Und so auch Saulus, der eifrige Christenverfolger des ersten Jahrhunderts, dass er Christen verfolgte, das war keine Rache. Es war auch kein politisches Kalkül oder Auftragsarbeit. Sein innerer Antrieb war, das auszumerzen, was seines Erachtens falsch war. Und er tat es mit großem Eifer. Und viele andere Christenverfolger haben es ihm inzwischen eifrig nachgetan. Doch dann ist Christus dem Saulus begegnet. Und er wurde vom Verfolger zum Nachfolger und damit selbst zum Verfolgten. Seine früheren Mitstreiter wurden nun zu seinen Feinden. Was hat sich denn bei Saulus geändert? Er wurde verändert, wie man so sagt, vom Saulus zum Paulus, obwohl den Namen Saulus hat er schon noch behalten, aber hört sich halt gut an, vom Saulus zum Paulus. Er wurde ein neuer Mensch durch die Gnade Gottes und plötzlich wurde er von der Welt gehasst. So schnell kann das gehen. Mit einem Schnips Christ geworden und schon gehasst. Aber Jesus erklärt es uns, schaut her, es hat nichts mit euch zu tun. Es geht darum, zu wem ihr gehört. Die Welt untereinander hat nichts gegen euch. Sie hat etwas gegen mich. Es geht um mich. Ganz klar, die Welt, die unter dem Einfluss des Bösen steht, kann gar nicht anders, als gegen Christus zu sein. Nachdem Christus uns aus der Welt erwählt hat, steht sie gegen uns. Wie sollte es uns besser gehen als unserem Herrn? Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Ich glaube an deinen Namen, Jesus, haben wir gerade gesungen. Wir haben uns also voll hinter ihn gestellt, also voll in diese Nachfolge und damit zum Verfolgten. Es geht also um Jesus. Das ist so wie bei den Fußball-Hooligans. Es geht nicht um die einzelnen Fans der gegnerischen Mannschaft. Die sind eigentlich egal, man kennt die ja gar nicht. Es geht um den Verein, zu dem sie gehören. Und weil man gegen den ist, ist man auch gegen die Anhänger des Vereins. Dasselbe Muster ist es bei uns. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, so wie es einfach nur fair und richtig von Jesus war, seine Jünger darauf vorzubereiten. Ich weiß nicht, welche schockierende Erfahrung ihr in eurer Kindheit vielleicht mal gemacht habt. Dass man gesagt hat, ach, der Arzt, der Zahnarzt, das ist gar nicht so schlimm. Da geht man einfach hin und dann guckt er in den Mund, man macht den schön weit auf, macht A und dann guckt er rein und dann guckt er, ob alles in Ordnung ist und dann machst du den Mund wieder zu und dann kriegst du zum Schluss noch ein kleines Zückerchen. Ja, Pustekuchen. Und dann warst du da und dann hat er nämlich Stellen gefunden, die Mama nicht gesehen hat. Jo, und dann fing dieses komische Geräusch an. Und dann tat es weh und die Tränen liefen. Und das, was Mama gesagt hatte, stimmte nicht. Und das war nicht ehrlich. Und man hat sie der Lüge entlarvt. Und man war sauer und Vertrauen war dahin. Und man hat Angst entwickelt vor diesem Zahnarzt oder der Zahnärztin. Jesus ist fair. Jesus sagt uns von vornherein, was kommen wird. Es ist falsch zu sagen, alles nur halb so schlimm. Und es ist falsch zu sagen, bete einfach nur und alles wird gut. Das mag in dem einen oder anderen Fall hinkommen und wir freuen uns darüber. Aber das ist kein Wort, das immer gilt, weil wir in einer gefallenen Welt leben, wo wir damit zurechtkommen müssen. Und Jesus hat uns zum Glück vorgewarnt. Wenn du Christ bist, musst du davon wissen. Und wenn du überlegst, Christ zu werden, dann sollst du auch davon gehört haben. Wir erleben Ablehnung, weil wir nicht mehr dazugehören. Denn wer an Jesus Christus glaubt, gehört zu Christus. Und wir Christen leben in der Welt, aber wie es heißt, wir sind nicht mehr von der Welt. Und genau deshalb ist Jesus in diese Welt hineingekommen, um herauszuretten. Mit seinem ganzen Leben verwies er auf seinen Vater im Himmel, der ihn gesandt hat. Doch die Welt kennt ihn nicht, beziehungsweise will ihn nicht kennen oder Jesus als den Sohn Gottes anerkennen. Das führt zum zweiten Blick auf den heutigen Text, den Rückblick. Nämlich die Worte und die Wunder, die Jesus getan hat. Durch den Rückblick Jesu auf seine bisherige Verkündigung und sein Wirken wird auch etwas deutlich. Ab Vers 22. Und das ist ein ganz schön, finde ich, klärender, aber auch schwieriger Text, ihn als Deutsche in unserer heutigen Zeit zu lesen, weil er das jüdische Volk betrifft. Er sagt da, sie hätten sich nicht schuldig gemacht, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. Also er hat zu den Juden gesprochen. Doch so haben sie keine Entschuldigung mehr für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht solche Wunder unter ihnen getan hätte, die niemand sonst hätte tun können, und das hat ihn als Messias ausgewiesen, dass er einen Toten auferweckt hat, dass er Blinde geheilt hat, und es gibt noch einen dritten, was vorhergesagt ist im Alten Testament, was der Messias tun wird, damit man ihn als Messias erkennt. Und Jesus hat diese drei Wunder getan. Wenn ich nicht solche Wunder unter ihnen getan hätte, die niemand sonst hätte tun können, wären sie nicht schuldig. Doch sie haben alles gesehen, was ich tat und trotzdem sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Bei diesen Versen lohnt es sich, genau auf die Grammatik zu achten. Wenn ich nicht gekommen wäre, gesprochen hätte, getan hätte, hätten sie keine Schuld. Aber so wie die Dinge jetzt liegen, nachdem ich gekommen bin, gesprochen habe und getan habe, haben sie keine Entschuldigung mehr. Jesus ist gekommen. Und wovon Jesus hier redet, ist also keine Möglichkeit, keine Option, sondern Realität. Sie haben keine Entschuldigung für ihre Sünde. Sie sind schuldig, denn Jesus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen. Er hat sie verkündigt und er hat seine Verkündigung und seine Autorität mit Wundern belegt. Sie haben keine Ausrede mehr. Und der zentrale Grund der Sünde ist die Ablehnung und das sich aktiv gegen Gott stellen, obwohl er sich gezeigt hat. In Johannes 8 und in Kapitel 14 spricht Jesus davon, dass wer ihn kennt, auch den Vater kennt. Das heißt, die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Und deshalb auch die Schwere der Sünde in Vers 23. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Und das, wie Jesus dann in Vers 25 sagt, grundlos. Er sagt, dadurch hat sich erfüllt, was im Gesetz, also im Alten Testament vorausgesagt ist. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wir lesen davon in, schaut mal genau nach, Psalm 35, Psalm 96. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Und sie hassen uns, weil wir Nachfolger Jesu sind. Und sie hassen ihn, weil er der Sohn Gottes ist. Mehr Grund gibt es nicht. Eigentlich ohne Grund. Das bedeutet, das ist kein rationaler Hass, dem wir uns da entgegenzusetzen hätten. Wir können nichts tun, damit die Welt uns nicht mehr hasst, außer Jesus den Rücken zu kehren und wieder ganz Teil der Welt zu werden. Doch Jesus stellt uns seine Hilfe zur Seite. Er spricht vom Paraklet, dem Tröster, dem Anwalt, den er senden wird. Für die Jünger damals war es noch ein Ausblick in die Zukunft, dass der Heilige Geist kommen wird. Doch inzwischen ist der Heilige Geist da und er wohnt in jedem einzelnen Christen. Das Dritte, was Jesus uns hier gibt, ist der Ausblick auf das, was kommen wird. Der Ausblick, wenn der Heilige Geist kommt. Schauen wir uns die beiden letzten Verse des 15. Kapitels noch etwas genauer an. Da sagt er, doch ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Vier Dinge können wir hier über den Heiligen Geist lernen. Er ist ein Ratgeber, Helfer, Anwalt. Das heißt, er hilft uns gerade auch in solchen Situationen, über die wir heute gesprochen haben. Er bezeugt Jesus Christus. Das heißt, er bezeugt, dass Jesus der ist, der behauptet zu sein, nämlich der Sohn Gottes. Und er ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, wir können uns auf ihn verlassen. Von ihm geht Wahrheit aus. Und er wird vom Sohn gesandt, geht vom Vater aus. Das heißt, er ist ganz eng mit diesen beiden verbunden. Wir erleben hier also einen kleinen Einblick in das Wesen des dreieinen Gottes, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander agiert und gemeinsam auf dem Weg ist und handelt. Nicht nur der Heilige Geist ist ein Zeuge für Jesus, sondern auch die Jünger sind es. Sie sind von Anfang an dabei gewesen. Und das bedeutet, das, was sie über Jesus sagen, auch wahr ist. Ist es nicht wunderbar, das zu wissen? Wir können uns darauf verlassen, dass es wirklich so war und dass es stimmt, was wir über Jesus wissen. Die Jünger haben es selbst erlebt oder gehört und es in den Evangelien niedergeschrieben. Und der Heilige Geist bestätigt es in unserem Herzen es nochmals, dass es wirklich wahr ist. Das heißt, auf ihn können wir uns verlassen, denn er ist ein Geist, ist der Geist der Wahrheit. Bleibt die Frage an dich und mich, ob wir uns, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben und sie uns frei gemacht hat, wie es in Johannes 8, 32 heißt, ob wir uns jetzt auch in diesen Dienst stellen und Zeugen bleiben oder werden. Wo Christen verfolgt werden und ihrem Herrn treu bleiben, da werden sie automatisch zu Zeugen für ihn. Aber auch ohne Bedrohung für Leib und Leben kann man ein Zeugnis sein für Jesus, indem wir Gutes tun, unseren Mund aufmachen und anderen erzählen, was Jesus getan hat und was er heute noch tut. Momentan erleben wir oft noch nicht viel Hass, aber das kann sich ändern. Doch auch wenn uns Hass entgegenschlägt, braucht es uns nicht zu verunsichern, denn Jesus hat es uns vorausgesagt. Denn schlussendlich geht es hier nicht um uns, sondern um den, dem wir mit unserem Leben gehören, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn wir also dem Hass der Welt begegnen, lasst uns mutig auf Christus schauen. Gott lässt uns in solch schweren Situationen nicht allein. Also, auch wenn Gegenwind in Form von Hass auf uns zukommt. Haltet fest an Christus, dem Sohn Gottes. Bleibt in ewiger Verbindung mit ihm. Es ist die wichtigste und die elementarste Beziehung deines Lebens. Und so wollen wir es jetzt auch singend bezeugen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Ewigkeit.